Hallo Podcast, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen, Fußballfreunde, zurück. Neue Woche. Ich hoffe, ihr sitzt in eurem Maybach im Tesla. Grüße gehen raus an Taylor, an alle anderen da draußen, die in hochwertigen Limousinen unsere Podcasts anhören. Das gefällt uns doch sehr und auch unserem Geldbeutel, ne? Ich meine, wir haben uns so dämlich verdient mit Podcasts, das wisst ihr gar nicht. Der Erik hat sich zuletzt eine Finca in Marbella gekauft. Was für ein Start. Nee, wir freuen uns wieder für euch die Woche am Start zu sein, zwei Folgen zu droppen. Ja, der gute alte Alltag des Fußballs geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga, das auch schon mal als quasi Spoiler. Es gibt wieder die Analysen, was heißt Analysen, aber auch die Prognosen hier, der drei Uri Gellers, würde ich schon sagen, weil haltet euch fest, welche drei harten Motherfucker haben drei Bundesligisten aus dem DFB-Pokal rauskicken sehen? Es gibt nur drei im Netz und das sind eben wir, Ahmed, Erik und Niklas. Okay, der Esel nennt sich nicht zuerst Erik, Niklas und Ahmed. Aber es ist doch unglaublich, ne? Also wir haben es, und da kommen wir auf jeden Fall später auch nochmal drauf, DFB-Pokal. Wir haben es vorhergesehen. Drei Mannschaften, Hertha BSC, Leverkusen, wo ich wirklich Erik nochmal sagen muss, Alter, dass er so einen Tipp raushaut, also der muss schon harte goldene Eier haben. Und Niklas, okay, mit Köln, ich meine aber trotzdem, den härtesten Tipp hat einfach Erik meiner Meinung nach gehabt, dass Leverkusen in der ersten Runde rausfliegt, ist schon, also hat schon etwas was zu sagen. So, DFB-Pokal und unter anderem der FC Barcelona. Ich habe auch selbst privat mit einigen Leuten immer ein paar Gespräche gehabt, auch unter anderem mit über der Seite FCB Insight, weil natürlich Lewandowski zu Barca gewechselt ist und dann kamen ja immer wieder Meldungen und so wegen Spielern, die man sich gar nicht leisten kann und Registrierungen und so weiter und so fort, und da sollten wir auf jeden Fall oder wollten wir auch unsere Meinung mal rausdroppen für euch. Genau, also das sind die Themen. Ich würde sagen, den Vorhang macht auf jeden Fall das, was wir gut gemeistert haben, DFB-Pokal. Es war spannend, ne? Also wir haben tatsächlich die Überraschungen gehabt. Normalerweise hofft man ja für sowas, dass vielleicht mal ein Bundesligist rausfliegt, dass es vielleicht irgendwie ein bisschen spannend wird. Aber jetzt für euch persönlich, Leute, jetzt im Nachhinein, okay, ist man immer schlauer, aber habt ihr wirklich gedacht, dass direkt drei Bundesligisten in der ersten Runde rausfliegen?
Nee, auf Anhieb ehrlich gesagt jetzt nicht, weil wenn ich jetzt mal so überlege, drei Stück sind schon eigentlich krass, oder Liga 2 sind ja, glaube ich, mit Rostock, Fürth und Kiel auch drei Zweitligisten raus. Also das ist in Summe schon 6 von 32 gesetzten Teams. Ich würde mal sagen, das ist schon eigentlich so der typische Durchschnitt, aber dass halt ein Schwergewicht wie Leverkusen, Köln, die international vertreten sind, da rausfliegen, das ist schon in Summe, ja, auf jeden Fall krass, definitiv. Und mit der Hertha, ja, das ist halt wieder so ein typisches Meme, dass man das nach einer 2-0-Führung dann irgendwie herschenkt, aber in Summe...
Ich bin auch mit der großen Masse gegangen, also wir haben euch ja die Kicker, die Umfrage erwähnt und da war halt Hertha auf Numero Uno. Und ich dachte mir so, Alter, ist halt Comedy pur, ne, wenn sie jetzt rausfliegen würden, fuck it, ich gehe da mit, ist halt aufgegangen. Aber genau, warum für dich Leverkusen? Nochmal, also klar, wir haben es in der letzten Folge so ein bisschen erzählt und du hast gesagt, ja, ich glaube es und so. Aber warum war für dich Leverkusen direkt mal so ein Name?
Jetzt nicht explizit wegen Leverkusen, sondern weil ich einfach Elversberg ein bisschen verfolgt habe, schon in der Regionalliga Südwest, da sind sie ja aufgestiegen. Und ich finde generell immer die saarländischen Mannschaften, Saarbrücken hat es davor ja auch bewiesen, dass sie einfach eine übelste Pokalmannschaft sind. Die sind damals auch, glaube ich, bis ins Halbfinale gekommen. Und keine Ahnung, das ist, glaube ich, so ein Phänomen, dass im Saarland immer die Teams ein bisschen eklig zu bespielen sind. Und die haben nicht umsonst am ersten Spieltag in der dritten Liga letzte Woche den Mitaufsteiger 5-1 erstmal weggeschrubbt. Und dass die da gegen Leverkusen ihre Eins, also ihr Türchen machen, hatte ich zum Beispiel auch auf dem Tippschein. Aber dass es direkt nach 2 Minuten halt schon aufgeht, hätte ich niemals gedacht. Und dass halt Leverkusen auch noch in Summe so holprig in der Abwehr war, ja, das war, da kam halt viel zusammen, aber das war jetzt auch von mir, bin ich ehrlich, auch ein gewagter Tipp, also ja, dass da Leverkusen rausfliegt. Ja. Aber ich war mir schon sicher, dass Elversberg auf jeden Fall ein Tor macht und dass sie unangenehm sind, das dachte ich mir schon. Aber ja, dass es dann am Ende genauso kommt, wie ich es dann prophezeit habe, hat mich dann auch ein bisschen erstaunt. Und vor allem, dass sie halt auch in Summe halt auch 4 Hütten machen gegen die, das ist halt schon, und es hätte noch mehr sein können am Anfang, also so ist ja auch nicht.
Ja, ich glaube, Abwehr ist auch ein guter Punkt, den du hier genannt hast, weil vorne hat es ja funktioniert. Der Neuzugang zum Beispiel hier.
Losek, ja.
Genau,
aber das war auch ein klarer Torwartfehler, muss man dazu sagen.
Klar, also, aber ich meine, vorne hat es funktioniert, lediglich hinten hat man gewackelt. Ist das jetzt etwas, was man vielleicht auf die Bundesliga projizieren kann?
Boah, weiß ich nicht. Also ich finde das immer ganz schwierig, weil ich sowas kann auch irgendwie eine Mannschaft jetzt freisetzen, dass sie sich jetzt am Wochenende direkt beweisen können. Und ich sage dir, wenn sie jetzt dann in der Bundesliga dafür Dortmund direkt schlagen, ich glaube, dann wiegt das Pokalspiel jetzt nicht mehr so dolle im Magen, weil sie sensationell dann in ärgsten Konkurrenten um Platz 2, 3 da direkt schlagen. Also klar, in Summe ist es schon bitter für Leverkusen. Aber ich glaube, mit den finanziellen Mitteln, die sie haben, ist es jetzt ja schon scheiße. Aber man, denke ich, wird es verkraften können und ja, dann nächstes Jahr dann halt in die Vollen wieder gehen.
Jo. Dein Tipp, Köln? Warum?
Ja, ich habe es ja letzte Woche im Podcast schon gesagt, dass eben auch da eher das auf den Gegner bezogen, gar nicht so sehr auf die Kölner selbst, aber eben Regensburg eine Mannschaft ist, die eigentlich dafür bekannt ist, dass sie immer recht gut in die Saison startet. Die waren ja letztes Jahr auch in der zweiten Liga lange Zeit Tabellenführer und ganz oben im Aufstiegskampf dabei, bis eigentlich die ganze Hinrunde. Und jetzt sind sie ja auch wieder gestartet mit 2 Siegen aus 2 Spielen als Tabellenführer. Deswegen habe ich mir schon gedacht, dass das eher ein offenes Spiel sein kann. Deswegen war das jetzt ähnlich wie vielleicht bei Hertha, wo halt jeweils der Bundesligist gegen einen Zweitligisten gespielt hat. Jetzt vielleicht nicht so eine große Überraschung wie bei Leverkusen mit Elversberg, aber ja, ich habe mir gedacht, dass das ein offenes Spiel werden kann. Zwischendurch sah es dann so aus, als könnte es wieder kippen. Aber ja, am Ende ist es doch dann auch aufgegangen oder ist dann doch auch gekommen. Ja, aber sensationeller war sicherlich das Ausscheiden von Leverkusen. Das ist ganz klar.
Genau. Ja. Mal auf eure Teams bezogen. Ich glaube, Schalke hat das Ding besser gemacht als die Bremer gegen Cottbus. Ich habe mir mal so die Highlights gegeben. Ich denke, ihr braucht ja gefühlt 10 Chancen für ein Tor, ne?
Ja, also war heute auch bei ein Bremen, Spiel, ich weiß
nicht. Also bei Bremen, genau, weil Cottbus hat euch wirklich zum Tore-Schießen eingeladen sozusagen, aber dass das Ding so knapp über die Bühne geht, hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ja, geht's. Also am Ende juckt's halt eh gefühlt keinen, ob du da jetzt in der ersten Runde Probleme hattest, das ist in Summe egal. Aber ich fand eigentlich, das Spiel nach vorne hat mir gefallen, aber halt die Chancenverwertung war halt einfach nicht so der Bringer. Gerade Duxch, also Niklas und ich haben ja Schalke am Tag davor live gesehen, in Oldenburg waren wir ja beide. Und was da Polter vergeben hat, das hat Duxch heute gefühlt auch gemacht. Also ein Ding muss er definitiv reinsetzen und nicht beide an den Pfosten. Und so hast du dann am Ende halt so eine Zitterpartie, gehst eigentlich 2-0 in Führung und dann macht der Außenseiter noch ein spätes Tor und hat noch 10 Minuten vor sich. Ist klar, dass die da alles reinwerfen und wieder neue Hoffnung schöpfen, aber in Summe ist es mir eigentlich egal, es ist einfach nur weiterkommen und ich meine, es haben auch ganz andere Teams Probleme gehabt, selbst der HSV in Bayreuth, wo ich jetzt sage, ja, die sind auch Aufsteiger, da gab es Probleme. Hoffenheim gegen Rödingshausen haben wir auch noch nicht erwähnt, da ging es ja zum Beispiel auch lange in die Verlängerung und das war auch eine lustige Kombi, wir saßen da im Zug und wir sehen nur Vorlage Rudi, Tor Ozan Kabak. Und wir mit den ganzen Schalke haben dann erstmal Flashbacks gehabt, so von wegen, ja, das ist die neue Traumkombi bei Hoffenheim auf jeden Fall. Ja, und.
Ja, ich finde allgemein. Achso, ja, nee, red du erst fertig, sorry.
Ich wollte eigentlich nur noch sagen, Union hat ja, wie gesagt, auch heute Probleme gehabt. Also, es ist, glaube ich, wenige Teams haben sich sehr, sehr souverän durchgesetzt, muss man sagen. Also, da Was fällt mir da jetzt groß ein? Klar,
ja, was so unser Favorite Game von euch jetzt im DFB-Pokal? Ich meine, wir haben jetzt einige gesehen, aber so gab es ein Spiel, wo ihr gesagt habt, alles klar, das war so mit Abstand für mich das Spannendste, auch wenn ihr jetzt nur die Highlights mal beobachtet habt.
Also von dem ganzen Spielverlauf her definitiv Hertha gegen Braunschweig. Also, okay. Dass die Hertha da 2-0 in Führung geht, Braunschweig das komplett wieder dreht, dann dreht es wieder die Hertha.
Leute, ich sag's euch, Selke, an alle Zuhörer, Selke ist ein wirklich Unglücksknabe so. Wenn er bei einem Tor jubelt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass Hertha irgendwas passiert.
Also das Spiel auf jeden Fall habe ich im Kopf. Aber ich würde jetzt auch so ein, am Freitag würde ich aber auch so ein 1-0 vom VfB jetzt nicht untermalen, weil das war halt auch von Spannung her schon da, weil der VfB nach der roten Karte, der hätte es auch mal in eine andere Richtung gehen können. Und das war halt von der Stimmung her auf jeden Fall auch sehr, sehr geil. Also das war auf jeden Fall top.
Auf jeden Fall. Aber ich glaube allgemein dieses Rausfliegen vom Bundesligisten, das kann man ja alles als Top-Spiele einordnen, die rauszukicken ist ja schon quasi was ganz Großes.
Leverkusen war auch, ich meine, da sind auch 7 Tore gefallen Spiel, das gehört natürlich genauso in die Auflistung rein. Man kann über Freiburg reden, die sich in Kaiserslautern sehr schwer getan haben, wo es auch sehr spannend war, wo es auch am Ende hin und her ging. Wenn man jetzt Zweitligist noch mit dazu nimmt, dann fällt mir auch Pauli ein, die eben auch in Unterzahl dann noch in der letzten Minute ein Tor schießen. Also waren schon sehr viele Duelle dabei. Ja, was Erik eben auch gesagt hat, neben den 3 Bundesligisten, die rausgeflogen sind, fand ich es halt auch wirklich sehr auffällig, dass sowohl aus erster als auch aus zweiter Liga sehr viele Spiele waren, die super eng waren, die mit einem Torunterschied entschieden worden sind, im Elfmeterschießen, in der Verlängerung. Das ist schon sehr auffällig, weil ich finde, klar, Pokalüberraschung gibt's eigentlich jedes Jahr, wenn man erste und zweite Liga betrachtet, sozusagen, dass der Gesetzte rausfliegt, aber dass es wirklich so viele Mannschaften sind, die sich so schwer tun, das finde ich schon eher außergewöhnlich. Also das ist mir jetzt aus den letzten Jahren in der Häufigkeit oder in der Regelmäßigkeit jetzt nicht im Kopf gewesen. Aber wie es Erik gesagt hat, die Bremer zum Beispiel heute auch 2-1 oder so, sieht auf dem Papier knapp aus. Am Ende geht es aber nur darum, dass du eine Runde weiter bist, dass du nach Möglichkeit keine Verletzten hast und deswegen ist es am Ende auch egal. Trotzdem bin ich froh, dass meine Schalkers gestern nicht ganz so spannend gemacht
haben. Ja, easy, Alter. Als ich mir den Kommentator da mal reingehört habe, was er gesagt hat, da kann man schon mal von was denn auf irgendeine Meisterschaft oder einen Titel träumen bei so einem Ergebnis, dachte ich mir so, okay, ich freue mich jetzt schon auf die Schalker-Saison, Alter. Und was die da für uns alles
singen. Das ist natürlich kompletter Blödsinn. Ja, man hat ja gesehen, dass wir auch super wenig Gegenwehr in der ersten Hälfte hatten, dass wir in der zweiten Hälfte auch einfach gar nicht mehr auf dem Gaspedal waren und echt da nicht mehr energisch, nicht mehr konsequent genug gespielt haben, dass wir auch super viele Torchancen vergeben haben. Und wenn ich dann höre im Stadion auch Leute, die dann anfangen von Champions League zu sprechen und keine Ahnung, da denke ich so, yo, fuck mal
alle. Ich liebe diese Geschichten.
Ja, es war halt auf dem Papier auch
gegen eine unterklassige Mannschaft.
Ja, es war auf dem Papier jetzt auch noch ein Fünfligist, der in die vierte Liga aufgestiegen ist, der jetzt, sage ich jetzt mal, in der Regionalliga Nord auch definitiv wieder gegen den Abstieg spielen wird. Also, naja.
Ja, aber die Schalker sind heiß. Aber hey, vielleicht hat das ja was zu bedeuten, dass jetzt sich
Berlin,
so viele...
Berlin, wir fahren nach Berlin. Haben sie auch irgendwas gesungen, oder?
Genau.
War ja irgendwie sowas.
Dings wollte auch nach Berlin. Kölns Trainer. Ja. War wohl nix.
Der Bobic wollte unbedingt wieder endlich mal die Hertha zu Hause erleben.
Wie lange wartet er?
Das können wir vielleicht auch mal prognostizieren. Der neue Sportdirektor oder was?
Bernstein, meinst du?
Der neue Sportdirektor von Hertha. Ja, den haben sie ja die ganze Zeit da auch eingeblendet und so, wie er dann am Ende mit so einem Gesicht auf der Tribüne gesessen hat, weil er schon in der ersten Runde gescheitert ist. Ja.
Das muss mal geben, so du bist Kameramann und kriegst immer so per Funk, jetzt bitte auf den hier und bleiben. Gesichtsemotionen mitnehmen, so nochmal 2 Sekunden, alles klar, Kamera B.
Aber allein von Minute Bakio, als das 4-3 macht, in die Kurve gesprungen ist und man dachte, oh shit, das war's jetzt. Und am Ende kriegen sie auch noch so Karma. Also,
Das hätten
eigentlich auch die Engländer gestern kassieren müssen, nach dem Debakel.
Ich hab's gesehen, war ja ein Handspiel noch, ne? Also,
ja, gell, also das war auch eine Situation. Da habe ich heute noch ein, zwei Mal mir angeguckt. Also für mich war das auch ein klarer Handelfmeter. Ja. Aber ist jetzt wieder ein anderes Thema. Aber so wie die sich nach dem 2-1 gefeiert haben, am Ende hätten die auch noch Karma verdienen müssen eigentlich.
Ja, Digga, jetzt müssen wir auch mal ganz kurz runterkommen. Es ist ein Finale, du schießt das 2-1. Also ja, Erik, pack mal
jetzt. Schau dir mal an, wie die Deutschen eskaliert sind 2014, nachdem Götze das Tor gemacht hat. Das war ja auch ein ganzer Also, das ist... Dass man sich freut, wenn man einfach nur ein bisschen im Finale ein Tor schießt.
So, ja, aber jetzt wolltet ihr mir doch mal was erzählen hier von Klima und so weiter und so fort. Ich habe das absolut nicht mitbekommen.
Es ist dir nicht aufgefallen, dass jedes Spiel eine Minute später angepfiffen wurde?
Das Problem ist ja, ich habe ja nur die Highlights angeschaut.
Okay.
Und da hat kein Kommentator irgendwas erwähnt.
Also es war so, dass die ganzen Spiele entweder für 13:01, für 15:01 oder für 18:01 oder sonst irgendwas halt immer angesetzt wurden, weil das die erste Pokalrunde ist quasi so ein Weltklimaschutzprogramm halt, wo sie halt sagen, hier an das Publikum halt appellieren, halt keine Ahnung, mehr auf ihren Fußabdruck zu achten, dass sie halt, was weiß ich, mehr aufs Fahrrad steigen und halt weniger, keine Ahnung, Auto oder sonst irgendwas oder keine Ahnung, mal die Fußballschuhe mit Regenwasser sauber machen und nicht immer hier mit irgendwie. Da haben sie ja zum Beispiel jetzt auch in Oldenburg halt aufmerksam gemacht und in Dresden zum Beispiel auch, da ist es auch zum ersten Mal richtig aufgefallen, dass die sich sehr stark darüber geärgert haben, die Fankultur, weil sie halt gesagt haben, das hat alles eine gewisse Doppelmoral seitens des DFB, weil die fahren ja alle in einem halben Jahr in verdammte klimatisierte Stadien und sonst irgendwas. Und während wir als Kleinbürger wieder darauf achten sollen, machen die hier ihren Spaß da. Und deswegen stand das alles ein bisschen unter der Kritik. Und die haben sie zum Beispiel auch live auch ausgepfiffen, der DFB, weil das ist halt wieder Hauptsache nur Geld scheffeln. Und man will halt quasi unter diesem Deckmantel, wir sind ach so toll und wir machen das für unsere Umwelt oder zumindest dieses Image halt einfach darstellen. Und das ist halt einfach kompletter Schwachsinn und einfach nur eine übelste Doppelmoral. Ja. Und da verstehe ich es auch, dass alle Fans auf den Zug da gesprungen sind und dagegen größtenteils halt das alles ausgepfiffen haben.
Wir müssen auch mal bedenken, also Klima und private Person, in meinen Augen passt das nicht zusammen. Warum? Weil die Konzerne an sich sind die größten Verursacher von CO2-Ausstoß, eben. Okay? Geht mal, schaut mal nach China, okay? Ich glaube, die sind jetzt, unangefochten Nummer 1 mit irgendwie ein Drittel des Anteils an CO2-Ausstoß auf der Welt, dann USA und dann so irgendwann mal lauert Deutschland irgendwo in der Mitte, in der Top 10 oder so. Genau, und immer muss die Privatperson leiden, immer musst du irgendwas machen, immer musst du, aber so der große Konzern kann machen, was er möchte, auch wenn wir mal über Steuern und so reden, so die großen Konzerne können sich totsparen und was weiß ich davon mit nur 1-2% zahlen, aber du bist dann der 30-40% zahlt, weißt du, du wirst zur Kasse gebeten jedes Mal, aber Unternehmen, die Milliarden da haben und irgendwie Summen zahlen, wo du einfach nur drüber lachen oder Kopf schütteln kannst, so, und wenn man das mal bemerkt, kommt man immer wieder auf den Entschluss, dass man wirklich immer wieder ausgenutzt wird, so, und das hat dann auch nichts mehr wirklich mit, ja, wir wollen uns auf die Klima und was weiß ich konzentrieren, also wenn man bedenkt, wie viel klimafreundliche Produkte in Anführungszeichen, selbst Google wird ja jetzt, wenn ihr auf YouTube geht, kommt ihr nicht drum rum, diese Werbung zu sehen, Flüge mit weniger CO2-Ausstoß und so weiter, was denkt ihr, wie viel Marketing und Werbung ihr in Airlines da reingeschoben wird und die dann davon profitieren, also es ist unglaublich, wirklich, also wirklich, das Thema ist wichtig und es ist da. Aber sucht sie nicht bitte bei uns hier. Der Mann, der, da fahre ich einmal in der Woche Auto oder sowas und da soll mir dann mit Regenwasser meine Schuhe, Dings, willst du mich verarschen? Am Ende muss ich meinen Arsch mit Blätter abwischen oder so, damit es der Welt besser geht. Schaut bitte bei den großen Konzernen und dann, wenn es nichts hilft, dann können wir nochmal drüber reden. So.
Und ich finde, wenn man gerade sowas sagt oder sowas durchsetzen will, dann könnten sie einfach mal sagen, gut, wir machen jetzt mal eine Pokalrunde, wo wir sagen, hier, wir machen nur Nachmittagsspiele, dass wir auf Flutlicht zum Beispiel verzichten. sowas halt, keine Ahnung, so eine Aktion, dass sie von sich aus selber sagen, wir machen jetzt nicht so diese Zerstückelung des DFB-Pokals, dass es halt kein Strom fließt zum Beispiel oder halt weniger Strom. Aber das ist halt wieder so typisch DFB, sie predigen Wasser, aber trinken dann, was weiß ich, in ihren Logen Wein, um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen.
Weil, genau, genau.
Ja.
War doch hier diese... dieses Treffen dieser globalen Unternehmen da über Klima. Und der Witz war ja, sie sind alle in Privatjets angereist. Merkt ihr was, Leute? So. Ja. Und dann können wir eigentlich schon das Thema abhaken, weil es ist, wirklich, je länger man sich das anschaut und so, man schüttelt einfach seinen Kopf, man wird zur Kasse gebeten, damit man noch armer wird und die Reichen, scheiß drauf, die können machen, was die wollen. So.
Und ich glaube. Wegen der Aktion. Oder meinetwegen eine Aktion, dass für jedes Tor irgendwie, was weiß ich, ein bisschen ein paar Bäume gepflanzt werden oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Aber das jetzt wieder an das Volk zu appellieren, die jetzt da nur im Stadion sind, also das ist, finde ich, unmöglich, ganz ehrlich.
Ja. Und ich glaube, wenn wir jetzt schon so im Abschiss-Thema sind, können wir direkt auch Barcelona mit reinnehmen.
Aber Niklas kann ja auch noch mal kurz was
oder so, sagen. Genau.
Ja, er hat ja da noch gar nichts zu gesagt.
Ja, alles gut. Im Prinzip habt ihr ja das meiste dazu gesagt. Ich finde es halt auch einfach eine Doppelmoral. Ich meine, es ist ein wichtiges gesellschaftliches Thema, auf das es auch okay ist, aufmerksam zu machen. Nur, wie Erik ja gesagt hat, das kann halt nicht sein, dass man das auf einer oder in einer Ebene macht von Zuschauern, die sowieso schon ihr ganzes Geld in dem DFB in den Arsch schieben für ihre Tickets und für was weiß ich. Und ja, im Prinzip... Ist das halt genau das, was der DFB halt für sich selbst nicht vorlebt. Also wir zum Beispiel in Oldenburg haben ja auch gesehen, ja, die Schalke haben ja auch da einen Banner gemacht mit der einzigen Nachhaltigkeit, die der DFB im Kopf hat, ist einfach nur immer mehr Kohle zu scheffeln und so. Also die achten halt selber ja auch nicht darauf. Es wird bei Nationalmannschaften, es wird dann, damit man eine optimale Vorbereitung hat, fliegt dann eine Nationalmannschaft ins Trainingslager und Mannschaften, die dann, oder Spieler von Mannschaften, die dann vielleicht noch ein Supercup-Spiel hatten oder so, die werden dann nachgeflogen in separaten Fliegern, sodass du am Ende da auch nicht mit einer Maschine hinfliegst, sondern mit 5, 6, 7, weil jeder irgendwie da sein eigenes Brötchen braucht und dann wird zwischendrin einer zu irgendeinem Fototermin irgendwie wieder weggeflogen und wieder neu hingeflogen und das ist halt, das hat dann halt null was mit Nachhaltigkeit zu tun. Und ich finde halt, wenn man anderen Leuten predigt, wie man sich verhalten sollte, ist das okay, aber dann muss man selber auch als Vorbild agieren. Ich bin ja auch dann, oder Erik später auch als Lehrer an der Schule. Ich kann meinen Schülern auch nicht sagen, bleibt an der roten Ampel stehen und geht nur bei grün, wenn sie mich dann dabei beobachten, wie ich über rot gehe. Also das ist halt einfach eine Sache, die nicht geht. Man muss dann auch eine Vorbildfunktion haben. Und wenn der DFB das vorlebt, dann finde ich es auch vollkommen in Ordnung, auf so ein Thema auf sportlicher Ebene aufmerksam zu machen. Aber einfach ja random sagen, jo, achtet ihr mal aufs Klima und wir machen, was wir wollen, ist halt eine Doppelmoral, die so nicht nachzuvollziehen ist.
Auf jeden Fall. Genau, ich habe FC Barcelona angesprochen, Leute. Es ist ein Thema, was wir privat schon seit 2, 3 Wochen schon gefühlt untereinander in der WhatsApp-Gruppe diskutieren, dass der Verein sich wirklich momentan also bis zur letzten Unterhose verkauft. Ne? Warum bedrückt es uns so? Weil der FC Barcelona, ich glaube, in vielen Menschen, in vielen Augen einfach ein Ikonenverein war, mit so vielen Legenden, mit so vielen geilen Spielern, mit so vielen sympathischen Spielern. Das ist ganz wichtig. Ist jetzt hier nicht ein Verein, wo man sagen muss, okay, Ronaldinho ging mir auf den Sack, Eto ging mir auf den Sack, Cruyff und so weiter und so fort. Weißt du, es ist so eine Historie, es ist einfach krank. So mit Abstand einer der größten Vereine der Welt. Und dann bist du halt, oder empfindest du, oder baust irgendwelche Sympathie auf zum Verein. Genau, und dann passiert das. Fängt an mit, ich glaube, so das große letzte Berg oder Stein war einfach Lionel Messi, als er ging und dann halt herausgefunden, warum. Dann kam raus, alles klar, Verein überschuldet, 1, irgendwas Milliarden. Es hat sich angehäuft durch Transfers mit, was weiß ich, Dembele, Coutinho, die ja im dreistelligen Millionenbereich waren, für Spieler, die überhaupt nicht funktioniert haben, zu ihrer Zeit anfangs. Genau, und so hat sich das halt angehäuft und so weiter und so fort. Im Endeffekt konnte man eigentlich sagen, dass der Rivale Real Madrid da viel besser finanziell profitiert hat in den letzten Jahren. Genau, So, was ist passiert? Klar. FC Barcelona verpflichtet Spieler, die sich eigentlich leisten können. Robert Lewandowski, Koundé und der Rafinha sind ja noch nicht registriert. Unter anderem ein Grund, weil man kein Geld hat. Sprich, der FC Barcelona muss eigentlich noch Spieler verkaufen. Deswegen waren ja auch Memphis Depay und Frankie de Jong ein Thema. Mit Frankie de Jong ist, glaube ich, ein Thema speziell für sich. Der arme Junge kam ja schon dem FC Barcelona entgegen mit Gehaltskürzungen und so weiter und so fort. Und muss ansehen, wie vor seinen Augen Lewandowski, Koundé, Rafinha verpflichtet werden zu unmenschlichen Summen. Also Lewandowski in seinem Alter für 60 Miller, also die wurden komplett abgezogen vom FC Bayern. Mindestens, man weiß ja gar nicht, es gibt ja vielleicht viel mehr Bonuszahlungen. Genau, also finanziell, ihr merkt, die Leute fragen sich, woher kommt das Geld, warum kann sich der FC Barcelona so viele Spieler leisten, und dann auf der anderen Seite natürlich diese Anteilsverkäufe an irgendwelche Investmentunternehmen, also TV-Gelder meine ich, irgendwie über 20 Jahre an ein Investmentunternehmen verkauft und gefühlt so wenig Geld dafür bekommen. Weil ihr müsst mal bedenken, warum investiert ein Unternehmen im FC Barcelona? Die werden ja nicht Freundschaftspreise zum FC Barcelona geben und sagen, ja, wir haben euch lieb, wir geben euch jetzt das Geld und ihr könnt euch oder ihr müsst uns nicht so viel zurückgeben. Nein, ich glaube, wenn man sich wirklich in so einer Phase befindet, dann nutzen auch diese Unternehmen quasi deine Notlage aus und wollen auch Profit natürlich haben. Ich meine, die TV-Gelder, die man 200 irgendwas Millionen bekommt, muss man das Doppelte zurückzahlen. Sprich, eigentlich über den Zeitraum hat der FC Barcelona 400 irgendwas Millionen bekommen oder würde bekommen. Man bekommt aber jetzt nur die Hälfte, hat das zwar schon jetzt, kann Transfers tätigen, ist aber auf lange Sicht nicht so profitabel für den FC Barcelona, weil man natürlich 200 Millionen zu wenig hat, über 23 Jahre. Gut, der FC Barcelona kann sich sagen, alles klar, es gibt keine andere Lösung. Wir wollen weiterhin ein großer Verein in Europa werden, wir wollen Champions League spielen, wir wollen mit Titel kämpfen und das sind einfach solche Wege momentan notwendig. Sonst würden wir eben große Schritte zurücklegen und müssten dann langsam wieder aufbauen. So, und das ist dieses Typische eigentlich das vom Menschen. Ne, ihr kennt es bei Spielen, bei Pay-to-Win, man hat keinen Bock auf die lange Phase, lange Stunden Arbeit, sondern man möchte einfach zahlen und man hat das Ding und fertig. Und ich brauche kein Leveling oder was auch immer. Und der FC Barcelona möchte den kurzen Weg gehen. Man hat Camp Nou, Spotify, alles drum und dran. Wirklich, man hat so viele Anteile verkauft, dass, wie Erik jetzt momentan auch schon in WhatsApp geschrieben hat, was für Anteile haben sie eigentlich noch? Und jetzt ist halt die wichtige Frage. Kurzfristiger Gewinn, okay, aber langfristig. Was für Auswirkungen wird das haben? Bedenkt das nochmal. Wirklich, ihr verkauft quasi für kurzfristig, für den kurzfristigen Erfolg, Erfolg in Anführungszeichen, weil es kam ja noch nichts, die müssen erstmal was gewinnen. Und wirklich, ihr pokert so hart um eure langfristige Zukunft. Denkt ihr nicht, dass der FC Barcelona da wirklich nochmal hart auf den Pokertisch gegangen ist und zu viel riskiert hat?
Ja, aus meiner Sicht auf jeden Fall. Also ich bin natürlich allgemein überhaupt gar kein Freund davon, wie der FC Barcelona aktuell sowohl natürlich wirtschaftlich dasteht, aber vor allem sich damit halt verhält. Ich meine, das Thema hatten wir ja auch schon häufiger, aber es ist halt einfach aus deutscher Sicht zum Beispiel unvorstellbar, wenn du hier Vereine hast, die haben 200 Millionen Schulden, wie zum Beispiel meine Schalker ja auch, ja, die ja auch so krass verschuldet sind. Da muss jetzt halt ein Sparkurs kommen, da kriegt man Auflagen, sonst muss man zwangsabsteigen und so weiter. Wir haben keine Kohle, jeden Cent, den wir ausgeben, müssen wir vorher einnehmen und so. Und bei Barcelona hast du halt das Gefühl, die machen halt, was sie wollen und die haben jetzt kein Geld mehr. Okay, dann gibt's halt einen neuen Sponsorenvertrag, dann werden nochmal Anteile verkauft, ist halt so, kein Problem. Dann gibt's hier wieder einen Kredit, warum auch immer, weil die haben schon 2 Milliarden Schulden oder so. Ja, aber es ist halt einfach ein Modell, was so nicht funktioniert. Und zu sagen, wie du gesagt hast, für den kurzfristigen Erfolg, jetzt holst du dir ein paar Spieler. Ich meine, Lewandowski ist jetzt auch nicht mehr derjenige, der ist vielleicht sehr stark noch für jetzt, aber das ist jetzt auch nicht der Mann, der dir in 10 Jahren den FC Barcelona Fußball prägen wird. Dafür ist er auch einfach dann schon zu sehr in die Jahre gekommen. Und wenn man dann halt hört, okay, man holt sich halt solche Spieler und dafür sind dann halt Leute vielleicht wie ein Frenkie de Jong oder so, die deutlich jünger sind, die stehen jetzt auf der Abschussliste. ja, weiß ich nicht, ist sicherlich kein nachhaltiges Modell. Ich weiß auch nicht, was mit ihrer überragenden Jugendakademie ist. Klar, Gavi und so, keine Ahnung, haben sie natürlich schon ein paar Leute jetzt. Aber auch da muss man mal schauen, wie die überhaupt eingebunden werden. Jetzt gibt's ja wieder Gerüchte um Bernardo Silva zum Beispiel, der dann kommen soll. Irgendwann ist dann das Mittelfeld dort auch voll. Und dann, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ich sehe jetzt nicht so den Weg von Barcelona, wie sie ihn vor einigen Jahren hatten, als sie halt einen super, super starken Stamm oder einen super starken Kern in der Mannschaft hatten, den sie halt immer wieder mit ihren jungen Talenten quasi erfüllen konnten. Das sehe ich nicht und das ist nicht nachhaltig und das Konzept ist so, ich meine, ich habe das auch irgendwo auch gelesen, weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber dass ja sogar die Bayern auch auf eine sofortige Zahlung irgendwie bestehen, weil sie davon überzeugt sind, dass es in einigen Jahren Barcelona in der Form gar nicht mehr gibt.
Ja, stimmt.
Und das klingt zwar super drastisch, aber ich muss sagen, so wie die mit ihrer finanziellen Lage umgehen und so uneinsichtig, wie sie sind, würde es mich nicht überraschen, wenn es tatsächlich so kommt, weil jeden Cent ausgeben, den man hat und darüber hinaus auch noch ein paar Euro drauflegen, die man nicht hat, ist halt ein Modell, das geht irgendwann eindeutig nach unten. Das geht jetzt schon nach unten, auch was Sympathien betrifft, aber irgendwann bricht dieses ganze Kartenhaus zusammen, weil man einfach, und das lernt man ja in jeder Branche, man kann nicht langfristig Geld ausgeben, was man nicht hat. Und irgendwann wird das hoffentlich dann auch dem FC Barcelona um die Ohren fliegen.
Ja, kann ich mich im Prinzip nur hundertprozentig anschließen.
Aber ich wollte nur sagen, halt dieses hoffentlich, vielleicht kannst du mal da drauf jetzt eingehen. Was, also mit deine Sichtweise und wünschen sich jetzt wirklich so viele Leute so den Untergang des FC Barcelonas?
Als erstes mal, ich weiß nicht, ob sich viele Leute.
Ja, sag du,
mach du, mach du, mach du. Nee, ich wollte nur sagen, also ich weiß nicht, ob sich.
Ich wollte einfach nur mal zwei Szenarien noch mal kurz skizzieren. Und zwar einfach das eine Szenario, was Niklas halt wie gesagt erwähnt hat, dass man halt damit halt irgendwie zugrunde geht und gerade dieses finanzielle Muster, was sie sich da irgendwie ausdenken oder ausmalen, das wird einfach auf Dauer nicht funktionieren. Darüber seid ihr ja beide jetzt schon drauf genug eingegangen. Und das zweite Szenario, was ich halt einfach in Zukunft sehe, wie Barcelona sich da irgendwie retten wird, ist nur eine Sache und das wird die Super League sein. Also ich denke, spätestens in 2-3 Jahren werden wir wieder eine neue Debatte haben, dass da Barcelona dann irgendwie drauf pocht, dass man irgendwie sowas macht, dass sie noch mehr Geld scheffeln, um dann halt auch irgendwie wieder konkurrenzfähig zu sein oder diesen Schuldenberg einigermaßen abbauen zu können, weil das wirst du auf Dauer einfach nicht mehr schaffen. Und in Summe ist es dann halt auch einfach dann gefühlt der Untergang. Und ob das jetzt Leute hoffen, weiß ich nicht. Also ich finde halt, Barcelona ist für mich eigentlich mit Real Madrid eigentlich der Verein schlechthin, wenn ich mir jetzt angucke, gerade international. Und ich kann mir jetzt einfach ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es irgendwann einen FC Barcelona nicht gibt. Aber letztendlich sitzen dann oben an der Macht wieder nur 2-3 weiße Männer, die das halt wieder für sich entschieden haben und halt einfach einen ganzen Verein wieder zugrunde gewirtschaftet haben, weil sie halt meinen, sie müssten jetzt alles auf jetzt und gleich halt auf den kompletten Erfolg halt setzen, statt auf ein sehr gutes Jugendkonzept. Ich meine, sie hätten einfach bei Stunde Null anfangen können und nicht jetzt schon wieder bei, wir hauen alles raus, wir machen jetzt dies und jenes und holen jetzt noch einen Koundé und sonst noch irgendeinen. Jetzt wollen sie wieder Bernardo Silva, wo sie jetzt auch schon wieder 50, 60 Millionen geboten haben. Also das wird auf Dauer einfach nicht mehr funktionieren und keine Ahnung. Also ich sehe die einfach irgendwie zugrunde gehen. Und wie gesagt, dann wäre diese einzige Alternative, die ich sehe, dass ein FC Barcelona überlebt, leider nur noch die Super League.
Ja, ich glaube, was ich einfach nur sagen wollte, ist, momentan merke ich, wie viel Sympathie halt beim FC Barcelona verloren geht. Und immer mehr Menschen sagen, fuck it, wenn die untergehen, das juckt mich nicht, Alter. Und ich wollte jetzt nur so mal aus der Sichtweise von euch mal so wissen, ob ihr so mittlerweile gerade, auch dort ja, angekommen seid.
Gerade so ein Xavi, wie er sich aktuell äußert. Also ich muss ja sagen, Xavi war meine absolute Lieblingsspieler im Mittelfeld damals. Also ein absoluter Dirigent gewesen, auch bei Spanien mit Iniesta und Torres und David Villa, wie sie alle heißen. Die haben damals eine absolute Ära geprägt und jetzt als Trainer, weiß ich nicht, also die ersten Monate mit ihm, da dachte ich auch, gut, er setzt jetzt vermehrt auf Jugend. Klar hat er hier 1-2 Transferwünsche, aber so wie er sich jetzt äußert, also der will ja gefühlt nur Geld ausgeben. Und das sehe ich halt einfach bei Barcelona definitiv nicht. Wenn man jetzt einfach versucht, mit Leuten wie Braithwaite oder keine Ahnung, wie sie alle heißen, jetzt die Verträge versucht aufzulösen, allein das mit Frankie de Jong, dass man ihm jetzt sagt, hier gut, du musst jetzt doch nochmal auf dein Gehalt komplett verzichten oder nur die Hälfte deines Gehalts und dann kannst du hier bleiben oder sonst irgendwas, das ist doch keine Lösung. Also gerade die Spieler, die du im Verein hast, musst du entweder halten oder denen eine Perspektive bieten und nicht, keine Ahnung, einfach den Vertrag auflösen oder sonst irgendwas.
Genau, bei Frankie de Jong nochmal für die Zuhörer, es war so, also der wird ja gerade quasi dazu gebeten zu gehen. Warum? Weil wenn er bleiben würde, wie es jetzt der Stand ist, kann sich der FC Barcelona ihn sich nicht leisten. Das heißt, und ihr habt es wahrscheinlich schon mal gelesen, er muss nochmal um 50% seines Gehalts verzichten, wenn er denn wirklich beim FC Barcelona bleiben würde. Und deswegen kommen ja auch die Manchester United-Gerüchte. Sprich, er hat oder ist dem FC Barcelona entgegengekommen mit 50%. Und diese 50% gehen natürlich nicht leer, sondern werden dann ausgezahlt im Laufe seines Vertrages. So, und dann hat sich der FC Barcelona, Stand jetzt und nach den Verpflichtungen gedacht, ey, wir können uns eigentlich Frankie de Jong gar nicht leisten, er muss gehen. Und dann hat man halt geschaut, okay, Manchester United, Interesse, wir nutzen das da ganze Ding aus und übergeben quasi diesen Mann. Nur dieser Mann will halt nicht weg, er mag Barcelona, er möchte gerne bleiben. Und die sagen ihm, alles klar, du kannst bleiben, musst aber nochmals auf 50% verzichten. Also sprich, wir sind da bei, also ich lasse mich lügen, mittlerweile schon bei 3-4 Millionen Euro pro Jahr. Der Mann sollte anscheinend irgendwas zwischen 15 bis 20 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Unglaublich. Genau, also deswegen, du versprichst da echt die Sprache, was der Verein da unternimmt, und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was passiert. Du hast einen Lewandowski, der vielleicht 2 Jahre maximal gut kicken kann, dann ist auch schon wieder vorüber. Du hast da einfach keine so große Jugend, dass du sagen kannst, alles klar, ich bin safe für die nächsten 10 Jahre. Wir haben Ansu Fati, wir haben Pedri, wir haben Gavi. So, was gibt's jetzt groß noch beim FC Barcelona, wo man sagen würde, alles klar, der safe die Zukunft des FC Barcelona auf jeden Fall. Wer spricht nicht davon, dass wir nächsten Sommer nochmal solche Sachen sehen werden? Wer spricht vielleicht nicht davon, dass der FC Barcelona nochmals irgendwelche Anteile verkaufen muss und so weiter und so fort? Also wirklich, was da abgeht, krass. Ich bin echt gespannt, wie das Ganze endet. Ich bin nicht auf, ich bin nicht geil drauf, dass der Verein komplett am Boden zerstört ist. Aber trotzdem, ich bin gespannt halt, wie sich das Ganze auswirkt, weil niemand kann machen, was er möchte und kommt ungeschoren davon. Kann einfach nicht. Das passiert einfach nicht in der Welt. Gibt nicht solche Szenarien. Von daher, ich bin mal auf dem Ende gespannt. Genau. So, das Thema eigentlich Barcelona. Ich weiß jetzt nicht, wenn ihr irgendwas noch hinzufügen wollt.
Niklas wollte doch eben noch was sagen, wo ich ihn unterbrochen habe.
Nee, ich wollte nur, weil Ahmed ja vorhin gefragt hatte, weil ich ja gesagt hatte, hoffentlich, wie das dann ist und so, also ja, meine Meinung dazu, da wollte ich nur sagen, ja, also ich bin jetzt auch niemand, der sagt, ich wünsche mir, dass der FC Barcelona untergeht und dass es den Verein nicht mehr gibt und dass er nicht mehr existiert in ein paar Jahren, aber ich bin auf jeden Fall, also ich glaube, da kann ich für sehr viele sprechen, dass dieser glorreiche FC Barcelona, dieser klangvolle Name, gerade sehr viel Schmutz abbekommt. Dass er bei vielen an Sympathien verliert. Und ich persönlich hoffe halt einfach nur, dass das Verhalten vom FC Barcelona, was ich halt wirklich unter aller Sau finde, dass das halt einfach Konsequenzen hat. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass der Verein nicht mehr existiert, aber es kann halt nicht sein, dass, wie Erik sagt, die investieren jetzt und investieren und investieren, ist denen alles scheißegal, dann kommt irgendwann die Super League, dann sagen sie, okay, alles top. So kann es halt nicht gehen. Deswegen hoffe ich schon, dass es Konsequenzen gibt, in welcher Form auch immer, ob das dann eine Champions-League-Sperre ist, ob das dann was weiß ich was ist, nur hoffentlich nicht wieder irgendeine lapidare Geldstrafe, das bringt keinen weiter, aber wenn es eine angemessene Strafe quasi dafür irgendwann gibt und sich dieses Verhalten irgendwann rächt, dann bin ich damit vollkommen einverstanden. An Sympathien hat Barcelona bei mir sehr, sehr deutlich verloren. Inzwischen bin ich an dem Punkt, wo ich klar Real Madrid bevorzugen würde zum Beispiel, aber deswegen muss der Verein jetzt nicht untergehen oder so.
Ja.
Genau, deswegen hatte ich halt hoffentlich gesagt.
Interessantes Thema auf jeden Fall, Leute. Es ist sehr, sehr schwer. Ich glaube, die meisten sind aber so sich einig, auch die Trainer eigentlich, wenn man sich so die Pressekonferenzen mal anhört mit Nagelsmann und so weiter und so fort, wissen auch gar nicht, wie das Ganze hier abläuft und so. Von daher, Wir bleiben mal gespannt, schauen mal, was bei FS2 noch passiert. Sollten wir bis dahin ja noch das Ganze hier machen, in 10 Jahren, was weiß ich, dann können wir nochmal zurückblicken und sagen, alles klar. So, das war der Hauptgrund, warum es jetzt bergab geht.
Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das hilft sehr, diesen Podcast.